Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Bei der Vorsorgeuntersuchung bei meinem Hausarzt, der sagt, da gefällt mir was nicht, ich schicke dich mal zum Urologen. Und dann spielte sich das eigentlich wie ein Film ab. Man ist situationsmäßig da auch total überfordert. Ich hatte also auch das Glück, dass meine Frau immer dabei war, die also einfach auch die Sachen hinterfragt hat, weil man stellt vielleicht die eine oder andere Frage, aber man ist in dem Augenblick so mit sich selber beschäftigt, dass man eigentlich einfach zumacht und dann kriegt man gar nichts mehr mit.
Das sagt ein Mann aus einer Selbsthilfegruppe nach der Diagnose Prostatakrebs. Jedes Jahr erhalten rund 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Grund genug für uns, diesem emotionalen Ausnahmezustand genauer auf den Grund zu gehen. Wenn Ärzte einen Tumor diagnostizieren, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit, zu der Sie Dörte Hinrichs ganz herzlich begrüßt. Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit, absolute Fassungslosigkeit. Das sind nur einige der Gefühle, die Menschen erfahren, wenn der Arzt ihnen den Verdacht eines Tumors mitteilt. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Plötzlich ist man mit existenziellen Fragen konfrontiert. Was für ein Tumor ist es? Ist es Krebs? Wenn ja, ist er heilbar? Welche medizinischen Eingriffe sind nötig? Und wie verändert sich mein bisheriges Leben dadurch? Viele Fragen können Mediziner klären, aber längst nicht alle. Und viele Betroffene können sich mit ihren Ängsten manchmal alleingelassen fühlen. Und nicht selten sind auch die Angehörigen mit der neuen Situation überfordert. Denn auch das persönliche Umfeld der erkrankten Person wirkt sich mit der Diagnose darauf aus. Psychoonkologen versuchen, den ganzen Patienten in den Blick zu nehmen. Es geht um das psychische Befinden von Krebspatienten und die Auswirkungen der Krankheit auf die Betroffenen und ihre Familien. Wie das konkret aussieht, darüber erfahren Sie heute einiges von unseren Expertinnen und Experten, und auch Ihre Fragen und Erfahrungen möchten wir gerne in die Diskussion einfließen lassen. Haben Sie vielleicht selbst oder jemand von Ihren Angehörigen eine Tumordiagnose bekommen? Und was hat das bei Ihnen ausgelöst? Wie gut fühlten Sie sich informiert und betreut von ärztlicher Seite? Und auch, welche emotionale Unterstützung haben Sie sich gewünscht und welche haben Sie erhalten? Rufen Sie uns an, diskutieren Sie mit, auf Wunsch natürlich auch anonym. Unsere kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464, oder schreiben Sie eine E-Mail an folgende Adresse: lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne können Sie uns auch Ihre Telefonnummer mitteilen, falls Sie zurückgerufen werden möchten. Nun stelle ich Ihnen erst einmal unsere Gesprächsrunde hier vor. In Münster ist uns zugeschaltet Gudrun Bruns, Diplom-Sozialpädagogin und Leiterin der Krebsberatungsstelle in Münster. Herzlich willkommen, Frau Bruns.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Und bei mir im Studio sind einmal Dr. Christian Flügel-Bleinhäuft, er ist Internist in Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Und Karin Heimann. Sie ist Physiotherapeutin und war an Brustkrebs erkrankt. Guten Morgen. Und sie hat ihre Tochter Arissa Gerulat mitgebracht.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, das ist schon mal eine Runde, in der ganz viele von diesem Thema betroffen sind, direkt oder indirekt. Frau Heimann, vor über 3 Jahren war es, glaube ich, bei Ihnen, dass mit 47 Jahren da eine Routineuntersuchung Sie eine Diagnose bekommen haben. Was ging damals in Ihnen vor? Wie war der Moment?
Ja, meine Frauenärztin hatte Ultraschall gemacht und an der Brust und ja, sagte einfach nur, ja, da ist was, das möchte ich gerne abgeklärt haben. Das war erstmal so, okay, war irgendwie ganz falscher Film, habe ich überhaupt nicht so realisiert, was da eigentlich passiert ist oder was da passieren sollte. Das war erstmal so, ja, okay, das kann man gar nicht beschreiben, das ist ganz schwierig.
Und dann ein Moment, wo Sie denn warten mussten auf Ergebnisse wahrscheinlich?
Ja, das ging bei mir zum Glück ganz schnell. Meine Frauenärztin hat dann für den nächsten Tag sofort morgens um 8 Uhr einen Termin zur Mammographie bekommen für mich. Ja, und die sagten, es wäre nur eine Verkalkung. Ich bin dann mit den Bildern zu meiner Frauenärztin. Die hat dann sofort bei uns in der Uniklinik angerufen, hat einen Termin gemacht für eine Biopsie. Und das war, also Dienstag hatte ich den Termin bei meiner Frauenärztin, Mittwoch hatte ich die Mammographie und Donnerstag war die Biopsie und Freitag wusste ich schon, dass es was Bösartiges ist. Was genau, wusste ich noch nicht, aber ich wusste, dass es was Bösartiges ist.
In rasendem Tempo hat sich dann Ihr Leben verändert.
Ja, das war von jetzt auf gleich, das, ja, einfach Katastrophe erstmal.
Das kann ich. Eine Katastrophe, die Sie als Tochter auch mitbekommen haben, Frau Gehlen.
Ja, genau. Das war am Anfang erstmal so ein Schockmoment. Und dann habe ich halt auch fast nur noch funktioniert, um Mama halt zu helfen.
Haben Sie gleich mit Ihrer Familie gesprochen darüber?
Nee, nicht sofort, sondern bin dann erstmal nach Hause und wir hatten immer die Angewohnheit, abends mit dem Hund zu gehen, meine Tochter und ich. Und sie fragte dann so, ist irgendwas? Wie war es denn heute? Und dann druckste ich erst nur so rum und dann habe ich es ihr halt erzählt. Und dann ist sie am nächsten Morgen auch mit mir zur Mammographie gegangen. Mein Mann musste dann abends, habe ich dann auch noch Bescheid gesagt, ich musste erstmal so ein bisschen Abstand kriegen. Und dann war einfach klar, dass ich im Prinzip die Rollen verteilt habe. Mein Mann kümmert sich, ich habe noch zwei andere Kinder, jüngere, dass er sich um die Kinder, um die Kleinen kümmert. Und unausgesprochen war es dann einfach, dass Arissa sich dann um mich gekümmert hat quasi. Also alles, was ich so brauchte, hingefahren, einfach nur mal reden und so, das hat Arissa dann gemacht.
Da haben Sie Unterstützung bekommen in dieser schwierigen Situation. Herr Flügel-Bleinhäuft, Sie sind ja als Internist von der anderen Seite mit der Diagnose konfrontiert und müssen Sie den Patienten überbringen. Wie ist das für Sie?
Also da kommt es immer ganz wesentlich darauf an, wie, und als Hausarzt kenne ich den Patienten ja schon relativ lange meistens und weiß halt, wie er strukturiert ist, wie er eine Diagnose überbracht haben möchte. Es gibt Patienten, die möchten das ganz rational angehen. Es gibt Patienten, die sind direkt emotional sehr gefangen und dann kann man dann als Arzt nur die rationale Unterstützung mit emotionaler Unterfütterung sein, was sicherlich ganz wichtig ist. Also dass den Patienten persönlich gut zu kennen, ist sicherlich eine gute Voraussetzung, um hier auch adäquat auf den Patienten ihm unterstützend zu helfen. Und es ist sicherlich so, dass kommt auch bei mir halt häufiger vor, wenn ich beim Routine-Ultraschall einen verdächtigen Befund sehe, so muss das ja nicht unbedingt etwas Bösartiges sein. Aber man sollte dann versuchen, dem Patienten halt zu sagen, dass es hier einen Befund gibt, der weiteren Klärung bedarf und möglichst rasche weitere Folgeuntersuchungen initiieren, um den Patienten auch nicht lange in diesem Schwebezustand des Ungewissen zu belassen. Und dafür ist halt eine gute Vernetzung der Diagnostiker, der Ärzte vor Ort wichtig, um hier rasch weiterzukommen.
Haben Sie das so erlebt, Frau Heimann? Ging das rasch weiter?
Bei mir ging das rasend. Das war, wie gesagt, freitags hatte ich dann, wusste ich, dass irgendwas ist, dass was Bösartiges ist. Meine Onkologin hat sofort mit mir drüber gesprochen. Okay, das könnte es sein, das könnte es sein. Welche Therapiemöglichkeiten? Also ich wusste freitagsabend schon, was auf mich zukommt in der ganzen Bandbreite. Wenn ich Glück hätte, nur OP, da hätte ich mich gefreut. Ich hatte so, als sie das so mit mir besprochen hatte, wusste ich schon, okay, ich gehe den langen Weg mit allem, mit Chemo, OP und Bestrahlung. Und und dann ging halt die weitere Diagnostik. Und ich habe dann an dem Donnerstag drauf, habe ich schon meinen Port gekriegt und eigentlich wollten wir mit der Chemotherapie direkt an dem Freitag anfangen. Und da habe ich dann aber gesagt, stopp, das ist mir dann doch ein bisschen zu schnell. Ich sage, ich hätte dann gerne doch erst Montag, wenn das geht. Und das war auch gut so. Also ich brauchte erstmal diese Erholung von dieser Portimplantation, weil das war so das, was jetzt ist es wirklich reell.
Mhm. Ne? Was ist das medizinisch gewesen? Port-Implantation? Unser Mediziner
kann
das sagen.
Ich kann es kurz erklären. Also ein Port ist eine Kammer, die unter die Haut implantiert wird. Und aus dieser Portkammer geht ein kleines Schläuchelchen, also ein kleiner Katheter, in das Venensystem, um hier entsprechende Substanzen, in dem Fall Chemotherapeutika, zu applizieren. Das sind ja meistens etwas venenaggressive Therapeutika, deswegen sollten die auch in eine große Vene impliziert werden. Und dieser Port bleibt dann unter der Haut liegen, kann von außen durch die Haut bestückt werden.
Gut. dann haben wir auch diesen Hinweis. Frau Bruns, Sie leiten die Krebsberatungsstelle in Münster, die Sie vor 27 Jahren aufgebaut haben. Und Frau Heimann ist auch eine Person, die zu Ihnen gekommen ist. Und so haben wir den Kontakt auch bekommen. Wer kommt da zu Ihnen? Was sind das für Menschen? In welchem Stadium sind es Frauen, Männer, gleichermaßen?
Also zu uns kommen Menschen, die sich durch eine Krebserkrankung belastet fühlen, weil sie entweder selbst erkrankt sind oder als Angehörige sich belastet fühlen. Und im Grunde kommen sie zu allen Zeitpunkten. Also es kommen leider wenige Leute an, eben in diesem besonders emotionalen Ausnahmezustand, also zwischen Verdacht und Bestätigung der Diagnose. Die meisten kommen während der medikamentösen Therapie oder wenn sie halt merken, die Therapie ist abgeschlossen. Der Alltag, eigentlich gab es eine Erwartung, der Alltag beginnt so wie vor der Erkrankung und sie stellen fest, dass die Seele noch nacharbeiten muss. Das sind häufig Situationen, wo sie zu uns kommen.
Wie werden die aufmerksam gemacht auf ihre Beratung?
Es gibt einige Ärzte oder Sozialdienste oder psychoonkologische Dienste, die darauf aufmerksam machen, dass sich die Menschen auch an die Krebsberatungsstelle wenden können. Aber viele erfahren auch von unserem Angebot durch Flyer oder zum Beispiel durch Zeitungsartikel.
Mit welchen Fragen, mit welchen Bedürfnissen kommen diese Menschen zu Ihnen?
Das sind sehr viele unterschiedliche psychische Belastungen, die entstehen können. Also Krebserkrankungen lösen einfach ganz häufig viele Ängste aus. Es kann depressive Reaktionen geben. Auch Wut kann eine ganz verständliche Reaktion auf eine Krebsdiagnose sein. Und der Lebensalltag ist einfach von heute auf morgen total verändert. Und mit diesen Veränderungen muss ja ein Umgang gefunden werden. Und die Menschen kommen dann zu uns, um genau diesen Lebensalltag gestalten zu können und dabei halt hilfreiche Impulse zu bekommen. Und es gibt auch viele Fragen zu Sozialleistungen zum Beispiel. Kann ich eine Reha machen? Kann mir das helfen? Hilft mir vielleicht auch ein Schwerbehindertenausweis? Also zu diesem gesamten Spektrum geben wir auch Informationen und helfen ganz praktisch bei Antragstellungen.
Das heißt, Sie haben ein ganz breit aufgestelltes Team, was da...
Wir haben ein breit aufgestelltes Team und wir haben auch ein recht breites Angebotsspektrum. Also es gibt Einzelberatungen in der Stadt Münster, es gibt Beratungen in der Region Münsterland, es gibt Gesundheitskurse, Informationsveranstaltungen und die Betroffenen und Angehörigen können sich für sich genau das Angebot raussuchen, was sie als besonders unterstützend und stärkend erleben.
Ich begrüße jetzt am Telefon Annike Joyce Sadik. Schönen guten Morgen, Frau Sadik.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Frau Sadik, inwieweit sind Sie mit diesem Thema in Berührung gekommen?
Naja, meine Mutter wurde letztes Jahr im Sommer, vorletztes Jahr inzwischen im Sommer, ein Glioblastom diagnostiziert, also ein sehr aggressiver Gehirntumor.
Oh, eine Diagnose, die wahrscheinlich erstmal einen Schock ausgelöst hat. Oder wie war Ihre Reaktion?
Naja, was wir am Anfang wussten, war eigentlich nur, dass sie einen Gehirntumor hat, aber es war noch nicht klar, welcher Gehirntumor. Und dann gab es auch erstmal eine Tumorresektion, also der Tumor wurde operiert, bevor dann das Gewebe untersucht worden ist und dann tatsächlich die Diagnose kam, um was für einen Tumor es sich handelt. Und bei diesem Gespräch mit dem Arzt im Krankenhaus nach der OP ist meine Mutter eigentlich direkt in Ohnmacht gefallen. Und dann wurde sie auf eine Liege gebracht und verschiedene Ärzte standen um sie rum und haben versucht, ihren Tropf zu legen. Und ich stand eigentlich daneben und hatte das Gefühl, sie stirbt eigentlich in diesem Moment. Ne? Also in diesem Moment, wo wir eigentlich erfahren, was für ein Tumor es sich handelt. Genau.
Sind Sie da irgendwie aufgefangen worden?
Nee. Es gab auch mit dem Arzt kein weiteres Gespräch im Krankenhaus. Dann hat einfach die Krankenhausmaschine ist einfach zum Laufen gekommen und dann wurde sie auf eine andere Station gelegt, weil dann die Radiochemotherapie angefangen hat. Und es gab kein weiteres Gespräch und selbst das Gespräch war ja auch nicht in dem Moment zu Ende. Es wurde einfach unterbrochen, weil meine Mutter in dem Moment in Ohnmacht gefallen ist.
Also auch keine psychoonkologische Unterstützung?
Nee. Es gab... Während sie die Radiochemotherapie gemacht hat, hat sie so einen psychologischen Fragebogen bekommen, den sie ausfüllen sollte. Und meine Mutter hatte damals ausgefüllt, dass es ihr hervorragend geht. Eigentlich hat man das Gefühl gehabt, es geht ihr besser mit der Diagnose als jemals zuvor. Und das hat aber irgendwie nicht dazu geführt, dass sie Hilfe bekommen hat.
Wenn ich mich hier einschalten darf,
ja, natürlich, Frau Bulz.
Das tut mir unheimlich leid, dass Sie da durchs Versorgungsnetz gefallen sind. Also ich finde das ganz schwierig für Sie, in dieser Situation auch als Angehörige alleine gelassen zu werden. Also es hätte Ihnen wirklich helfen können, wenn Sie ein Gespräch zum Beispiel mit dem psychoonkologischen Dienst hätten führen können, um die Situation zu verstehen. Das war ja von jetzt auf gleich wirklich eine ganz besonders beängstigende Situation.
Ja, also ja, meine Mutter hat auch erstmal verdrängt, was vielleicht auch irgendwie verständlich ist und was vielleicht auch dazugehört, sich mit der Diagnose überhaupt auseinanderzusetzen. Aber es gab tatsächlich auch für uns Angehörige keinen, nicht wirklich einen Gesprächspartner. Ne? Also auch im Krankenhaus, dadurch, dass bei dem Gehirntumor auch viel über das Tumorboard geregelt wird, hat man nicht das Gefühl, dass es wirklich einen Arzt gibt, der einen da durchbegleitet. Ne? Man wird von einer Station zur anderen irgendwie geschickt und verlegt und es geht halt so seinen Gang und die Ärzte wechseln, die man dann zur Visite irgendwie sieht und sind dann aber auch weg und unterschiedlich kompetent. Ne? Also,
ich geb das mal weiter in diese Runde. Herr Flügel-Bleinhoff, wie ist es eigentlich mit dem Hausarzt? Welche Rolle spielt der in so einem Kontext? Und wie, Frau Sadik, welche Rolle hat der bei Ihnen gespielt?
Also ich finde das auch sehr traurig, dass Frau Sadik das so hat erleben müssen. Also hier ist sicherlich ein ganz klares Kommunikationsdefizit im stationären Bereich zu verzeichnen, was es sicherlich auch im ambulanten Bereich gibt, aber ein gewisses Unverständnis kommt schon auf, wenn man nach so einem Ereignis des Kollapses dann noch einen Fragebogen vorgelegt bekommt, dann ist die Situation eigentlich so eindeutig, dass der Arzt, der sicherlich durch diese Maschinerie, Krankenhausversorgung, Operationen, gedrängte Zeiten sehr eingebunden ist, aber das kann letztlich keine Entschuldigung dafür sein. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn hier die Stationsärzte halt entsprechende Schritte unmittelbar einleiten. Und noch wünschenswerter wäre es vielleicht, solche fragilen Patienten durch entsprechende Coaches, die sich um solche Fälle kümmern, im Krankenhaus gut aufgefangen werden. Der Hausarzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist da natürlich etwas außen vor, weil der bekommt das gar nicht oder nur am Rande mit. Und die Sektoren sind so stark getrennt, dass hier der Hausarzt, wenn er dann sich im stationären Bereich einschaltet, sicherlich eher vor verschlossene Türen rennt. Also da ist sicherlich der stationäre der Bereich, wo die Patientin versorgt wird, an erster Stelle gefragt.
Es fehlt aber offensichtlich so dieser eine Mensch, der so eine Art Gesamtüberblick hat, der das alles zusammenführt. Sie hatten eben erwähnt das Wort Coach. Das wäre sicher etwas, was wünschenswert wäre. Frau Sadik, was hat Ihnen am meisten gefehlt in dieser Situation?
Naja, tatsächlich irgendwie ein Ansprechpartner, der den ganzen Prozess begleitet. Also, weil das fängt halt, hat angefangen mit dieser OP, die sie hatte, mit der Radiochemotherapie, mit einer Erhaltungschemotherapie, die über 6 Monate ging, wo sie ungefähr nach 3 Monaten, würde ich sagen, schon eine schwere Depression hatte und so ein Fatigue-Syndrom. Dann die Diagnose eigentlich am Ende dieser Erhaltungschemotherapie von dem zweiten Tumor und dann einfach auch diese Geschwindigkeit. Ne? Also bei dem Glioblastom hat man halt eine Prognose von 15 Monaten, die man versucht natürlich auch irgendwie realistisch irgendwie zu sehen und anzuerkennen und gleichzeitig aber auch wegzuschieben und zu kämpfen. Und dass diesen ganzen Prozess einfach jemand durchgängig begleitet. Und das hat uns, würde ich sagen, total gefehlt. Ich habe, als meine Mutter dann auch psychisch schlechter ging, versucht, einen Therapieplatz für sie zu finden. Wir hatten auch von dem kassenärztlichen Dienst so einen Termin bekommen, der total furchtbar war. So ein Erstgespräch-Termin, wo der Therapeut dann gemeint hat, man könnte die Angst meiner Mutter mit der Angst eines Hypochonders vergleichen vor dem Tod. Ne? Und da sind wir dann auch rausgegangen und zum Glück konnten wir dann auch lachen. Ne? Also es sind so Momente, wo man eigentlich total verzweifelt ist und weint und wir haben uns dann halt kaputt gelacht, wie absurd diese Situation ist. Wir sind auch bei der Krebsberatungsstelle irgendwann gelandet, aber es hat eine Weile gedauert und dann war es eigentlich schon fast zu spät. Ne? Und auch eine Palliativbesorgung von Anfang an in der Auseinandersetzung mit Ja.
Frau Sade, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das geschildert haben. Und wir hoffen, dass viele, die in einer ähnlichen Situation sind, mehr Hilfe bekommen. Und nach den Nachrichten werden wir weiter darauf eingehen. Sie können uns auch anrufen weiterhin 00800 4464 4464 oder uns schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten reden wir weiter zum Thema. Und vielen Dank, Frau Sadik, dass Sie uns das geschildert haben. Und weiter geht es mit der Lebenszeit und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir widmen uns heute einem emotionalen Ausnahmezustand, wenn Ärzte einen Tumor diagnostizieren. Wir haben vorhin schon einige Schilderungen gehört von Betroffenen und Angehörigen und auch wie Krebsberatungsstellen hier unterstützen können. Sie können uns weiterhin anrufen mit Ihren Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Eine Mail haben wir zum Beispiel bekommen von einer Hörerin aus Schwabach. Sie schreibt uns: Ich war mit meinem Mann in der Kopfklinik Erlangen. Er lag noch im MRT-Raum. Ich selbst saß in einem Saal, an dem Krebskranke in einzelnen Stühlen mit Infusionen behandelt wurden, am Schreibtisch einer Ärztin. Sie sagte zu mir: Ihr Mann hat ein Glioblastom. Damals wusste ich natürlich nicht, was das ist, und fragte: Wie geht es jetzt weiter? Die Antwort der Ärztin: Ich gebe Ihnen die Telefonnummer des Hospiz. Also man liest teilweise Unfassbares. Auch Frau Sadik, vorhin unsere Hörerin, hat sich auch ja nicht gut aufgefangen gefühlt mit der Krebserkrankung ihrer Mutter. Die Hörerin schreibt jetzt noch: Gott sei Dank haben mir Mitarbeiter des Hospiz mit Rat und Tat beiseite gestanden, sodass mein Mann zu Hause sterben konnte. Also es gibt offensichtlich durchaus viel Bedarf für eine einfühlsame Übermittlung von Diagnosen und auch für eine weitere Betreuung. In Leipzig ist uns jetzt Frau Professor Anja Mehner-Teuerkauf zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Mehner-Teuerkauf, Sie leiten die Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Leipzig und forschen seit vielen Jahren zur Wirksamkeit von psychoonkologischer Betreuung. Wenn man das jetzt hört, diese Schilderung von unseren Hörerinnen und Hörern teilweise, dann denkt man doch, die Patienten bräuchten ein ganz anderes Maß an Unterstützung. Wie sieht es aus? Wie groß ist der Bedarf und was stellen Sie bei Ihren Forschungen fest?
Also die Beispiele zeigen eigentlich sehr das Problem in der Versorgung, dass wir haben auf der einen Seite eine hohe psychische Belastung, auch natürlich in der ersten Situation, das haben wir ja sehr eindrücklich gerade gehört, diese Schocksituation, diese Unfassbarkeit. Aber das geht auch sozusagen nach der Diagnose, nach der Behandlung oft für viele Betroffene weiter. Das sind andere Belastungen im Vordergrund. Wir haben eigentlich zwei oder drei Probleme. Das eine ist, dass wir mittlerweile durch die auch jahrelange Forschung, die es mittlerweile auch gibt in der Psychoonkologie, sehr gut über die Belastung wissen und auch zunehmend gute Intervention, das heißt Behandlungs- und Versorgungsangebote, Beratungsangebote haben. Und das Problem ist, wie kommt das an die Patienten? Und die eine Patientin oder die Anruferin hat vorhin sehr schön gesagt, man bräuchte eigentlich einen Ansprechpartner für die ganze Zeit. Und das würden wir absolut unterstreichen. Das klingt auch gut, aber es ist natürlich in der Versorgung unglaublich schwer umzusetzen. Wer sollte das sein? Das müsste jemand sein, der sozusagen für alle Patienten da ist, der genug medizinisches und auch psychologisches, soziales Wissen hat. Das ist sehr schwer umzusetzen. Und wir versuchen durch unsere Forschung auch dazu beizutragen, dass diese Angebote, die wir haben, sehr zeitnah zur Verfügung stehen, sind aber auch natürlich sehr engagiert in sozusagen, was auch vorhin schon angesprochen wurde, solche Kommunikationstrainings. Wie können wir die Kommunikation verbessern? Wie können wir auch den professionellen Behandlern, also den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegenden, Fertigkeiten mit an die Hand geben, um besser auf diese emotionalen Belastungen eingehen zu können?
Wird dieses Angebot angeboten, breit gestreut, oder wer kommt in den Genuss?
Das ist unterschiedlich. Also sagen wir so, wenn Krebszentren in der stationären Versorgung zertifiziert sind, dann ist es in der Regel so, dass auch psychoonkologische Betreuung vor Ort ist. Aber natürlich sind auch die psychoonkologischen Dienste mit sehr vielen Patientinnen und Patienten sozusagen konfrontiert, sodass es immer noch große Versorgungslücken gibt. Und eine riesige Lücke ist auch der Übergang von der stationären zur ambulanten Versorgung. In der ambulanten Versorgung, das hat ja Frau Bruns schon wunderbar dargelegt, gibt es die Krebsberatungsstellen, die aber immer noch keine Regelversorgung haben. Das heißt, es hängt ein bisschen auch vom Glück ab, welche Beratung, welche psychoonkologische Versorgung vor Ort ist, wie die dort sozusagen verankert ist, finanziert ist und auch oft durch Spendengelder. Das ist ein Riesenproblem.
Frau Buhns, wie ist das in Münster denn überhaupt? Wie wird diese Stelle finanziert und wie gut kann sie damit arbeiten?
Also wir haben ein eher kompliziert gewachsenes Mischfinanzierungskonzept und müssen, also wir haben einige Förderer, aber es muss ein großer Teil immer noch über Spenden auch finanziert werden. Und das ist, wie Anja Mehnert schon sagte, auch eine untragbare Situation. Also wir hoffen, dass wir die Versorgungssituation auch dadurch verbessern können, dass Krebsberatungsstellen bald regelfinanziert sind, sodass es auch flächendeckend Ansprechpartner in ambulanten Krebsberatungsstellen gibt für Betroffene und Angehörige.
Und wie sieht bundesweit dieses Netzwerk aus? Wie viele Krebsberatungsstellen gibt es? Wie sieht es in ländlichen Regionen aus? Gibt es da einen Überblick irgendwo?
Es gibt in Deutschland ungefähr 160 Krebsberatungsstellen und es gibt einige Regionen, insbesondere ländliche Regionen, die deutlich unterversorgt sind. Also von einer flächendeckenden Versorgung sind wir leider noch relativ weit entfernt.
Was versucht man nun bei Ihnen, Frau Mehnert-Teuerkauf, im Universitätsklinikum Leipzig genau rauszufinden? Sie haben ja auch verschiedene Studien, die Sie durchführen, wo man auch versucht, glaube ich, diese psychische Belastung erstmal genauer zu untersuchen. Ja. Was, mit welchem Ergebnis?
Genau, wir haben sehr viele Studien durchgeführt. In den letzten Jahren sind auch dabei, eine gerade aktuell sehr große Studie durchzuführen. Also wir untersuchen die Belastung. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen simpel, weil ihr denkt, ja gut, das ist ja klar, dass man belastet ist, wenn man Krebs hat. Aber wir versuchen genau zu erforschen auf der einen Seite die Prävalenz, die Auftretenshäufigkeit von Belastung wie Ängste. Welche Ängste sind das? Progrediensangst zum Beispiel. Aber auch Belastung.
Was heißt das jetzt?
Progrediensangst ist die Angst vor dem Wiederauftreten, dem Fortschreiten der Erkrankung. Oder Fatigue, also diese krebsbedingte Erschöpfung, die sehr häufig ist. Wodurch ist die bedingt? Und vor allen Dingen, das ist natürlich auch eine unserer Hauptforschungsfoki sozusagen. Wie können wir den Betroffenen helfen? Denn die Betroffenen haben eine Vielzahl von Belastungen. Und wie können wir gute Angebote anbieten? Auch zu welchem Zeitpunkt? Auch für die Patienten, für die Angehörigen, dass sie besser sozusagen mit den Belastungen umgehen. Ich will Ihnen mal so ein Bild geben, was vielleicht das verdeutlicht, so eine Krebserkrankung und die Behandlung ist im Grunde genommen wie so die Besteigung des Mount Everest. Man würde das auch nicht angehen ohne Vorbereitung. Und unser Ziel ist sozusagen, dass die Patienten und Patientinnen, auch eben die Angehörigen, die ja ebenso betroffen sind, auch ähnliche hohe Belastungen haben, dass die besser vorbereitet in so eine Behandlung gehen und dass sie eben auch mit der Behandlung und auch in der Nachsorge, im Survivorship, so wie es heute heißt, dass wir die gut versorgen können. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass die Belastungen extrem hoch sind. Man kann sagen, jeder zweite Patient ist auffällig belastet und eben auch lang. Also es beginnt mit der Diagnose und hält zum Teil 10 Jahre nach der Behandlung an, dass das Leben sich eben doch so stark durch die Diagnose verändert bei den Patienten, die überleben, bei den anderen auch für die Angehörigen, dass hier sozusagen, dass das Leben sich stark verändert und dass ein hoher Bedarf ist auch an Unterstützungsangeboten.
Ich sehe gerade, Frau Heimann, Sie haben hier in der Runde genickt, als von dem Mount Everest die Rede war. Als Betroffene, haben Sie das auch so erlebt?
Ja, es war einfach dieses, wirklich dieser Mount Everest und wie komme ich da, ich bin oben, wie komme ich jetzt wieder runter, ne? Es war eine ganz schwierige Zeit für die ganze Familie. Insbesondere würde ich mal sagen für meine Tochter, weil die war immer ganz nah dran. Die hat mich zur Chemo gefahren und hat dann auch ein halbes Jahr aussetzen müssen hinterher, weil einfach die psychische Belastung für sie zu viel war.
Ja. Wir haben Sie ja auch im Studio hier, Frau Gerolat. Wie erleben, haben Sie diese Zeit erlebt?
Also ich fand es eigentlich ganz gut, dadurch, dass ich halt immer mit zu den Arztterminen gefahren bin, dass ich da von den Ärzten auch gut mit informiert wurde, was jetzt genau los ist. Mir hat meine beste Freundin tatsächlich ganz viel geholfen auf der psychischen Ebene und halt, dass ich mit Mama auch ganz offen sprechen konnte und sie auch alles fragen konnte. Das war mit sehr hilfreich.
Dieser offene Kontakt, ist das etwas, was sehr wichtig ist? Ich denke, die Personen sind ja sehr unterschiedlich. Manche verdrängen es vielleicht eher, andere haben eine Scheu, damit nach außen zu gehen. Wie kann man die ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten erreichen?
Das ist eigentlich so das, was man üblicherweise in der Psychologie, in der Medizinpsychologie, in der Psychoonkologie auch hat. Man muss ein Angebot schaffen, das erstmal niedrigschwellig ist. Das heißt, dass Betroffene keine großen Hürden sehen, sich Unterstützung, Beratung zu suchen. Und das liegt dann natürlich auch an der Person, die dort dann sitzt, dass man auf diese unterschiedlichen Charakteristika von Menschen eingehen kann. Es gibt natürlich fast alle, wir verdrängen alle jeden Tag. Das gehört ja dazu. Man sagt immer so, die Abwehr ist so das Immunsystem der Psyche. Das heißt, das, was einen überfordert, das verdrängt man erstmal und verleugnet. Aber sozusagen, Menschen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Manche möchten sofort mit jemandem reden. Manche möchten es erst mal mit sich selber ausmachen. Erst mal gucken, ich muss selber erst mal einen klaren Kopf bekommen. Und darauf kann man aber eingehen. Das heißt, der persönliche Kontakt ist natürlich extrem wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Psychoonkologen natürlich gut geschult sind. Also das Beispiel, was die Anruferin vorhin genannt hatte mit dem Therapeuten, der dann gesagt hat, irgendwie mit der hypochondrischen Angst, das wäre natürlich sowas, wo man sagen würde, das geht natürlich nicht. Also Psychoonkologen sind gut geschult, um auch auf diese und auf Menschen in dieser Extremsituation gut eingehen zu können.
Mal sehen, was für Erfahrung unser nächster Hörer gemacht hat. Thomas Marenholz aus Niedersachsen begrüße ich am Telefon. Guten Morgen, Herr Marenholz.
Ja, ich bin da.
Ah, okay, wir können Sie hören. Sie haben auch eine Erfahrung gemacht mit der Diagnose Tumor?
Ja, bei mir wurde ein Prostatakarzinom diagnostiziert vor jetzt Jahresfrist, relativ aggressiv. Und da gibt es zwei Beiträge, die ich leisten kann. Erstens, Sie haben gerade öfter das Wort Belastung benutzt, auch die. Und hier würde ich unterscheiden zwischen Belastung und Beanspruchung. Also um mit dem Thema dieser Diagnose fertig zu werden, hat mir sehr geholfen, alle Techniken des Standard-Resilienz-Trainings anzuwenden. Also ein stabiler persönlicher Bezugspunkt und der Versuch, die Informationen zu verarbeiten, die ich bekomme, und mich eben nicht in das Loch hineinfallen zu lassen und nicht selbst aufzugeben.
Hatten Sie dabei Unterstützung?
Ich habe insoweit Unterstützung gehabt, als meine Frau auch Psychologin ist. Und ein Punkt, der auch, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist, ich habe 4 Kinder, die noch jünger sind, und insgesamt 6. Und von daher ist eben die Frage, wie geht man mit der Situation um? Und wen will ich eigentlich belasten und wie? Und ich glaube, es ist wichtig, auch eine gewisse Normalität im Alltag zu erhalten. Zu meinem eigenen Krankheitsverlauf kann ich sagen, dass mit Stand Dezember 2019 eine Remission festgestellt wurde. Also es gibt mit bildgebenden Verfahren keine Diagnose mehr.
So dass Sie jetzt erleichtert sind, vermute ich.
Ja, na, selbstverständlich.
Ja. Sie sagen, Sie haben ja auch Ihre Familie eingebunden, vielleicht auch etwas schützen wollen, jüngere Kinder. Wie ist das Thema dann trotzdem behandelt worden? Wie hat sich Ihr Leben verändert?
Na, wir haben darüber gesprochen, dass es eine Diagnose gibt, aber nur eben in der Tiefe, in der auch die Kinder einen Beitrag leisten können. Also damit die Kinder eben wissen, ah, der Papa, der ist jetzt ein paar Tage nicht da, wegen einer Behandlung, und da gibt es vernünftige Gründe. Aber wir haben eben nicht die Kinder bedroht, sozusagen mit der eigentlichen Bedrohung der Krankheit. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst als junger Mann ein großes Problem damit gehabt. Meine Mutter ist an einem Leberkrebs gestorben, und da hat sich eine ganze Weile das gesamte Familienleben eben natürlich um die Mutter und den Krankheitsverlauf gedreht. Ich habe versucht, diese komplette Zentralisation zu vermeiden.
Das heißt, Sie wollten, dass ein gewisser normaler Alltag da ist und sich nicht alles um dieses Thema dreht?
Ja, natürlich, weil das eben auch alle anderen dann auch mit runterreißt. Und dann kommt es natürlich auch zu dem Problem, dass man auf der einen Seite miteinander sprechen möchte, aber niemand will dem anderen irgendwie wehtun. Es gibt Grenzüberschreitungen, die sind natürlich gewünscht, andere vielleicht nicht. Also die Situation ist schon schwierig. Und wichtig ist es eben, jemanden zu haben, mit dem man sich auch austauschen kann. Aber das mache ich nicht in der Fläche und mit allen.
Das heißt, Sie haben sich selber gut aufgefangen gefühlt.
Ja, aber ich habe den Vorteil gehabt, ich habe mich sozusagen selbst aufgefangen oder in einem stabilen Umfeld. Das Thema ist eben Resilienz. Wie kann ich versuchen, die Belastung, die unzweifelhaft da ist, möglichst wenig in eine persönliche Beanspruchung dringen zu lassen?
Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, Herr Marenholz. Vielen Dank, das möchte ich gerne mal in die Runde geben. Diese Resilienz, diese Widerstandskraft zu stärken, die ja auch da ist, vielleicht schlummert in solchen extremen Situationen. Frau Bruns, wie kann man sowas machen? Wie kann man daran anknüpfen?
Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel für einen ressourcenorientierten Umgang mit so einer Belastungssituation. Also der Hörer hat ja beschrieben, dass er diese Methode vorher eigentlich schon kannte und gelernt hat. Und die hat ihm sehr geholfen, durch diese belastende Zeit zu gehen. Und gleichzeitig hat er aber auch beschrieben, wie wichtig das ist, einerseits zum Beispiel auch mit seiner Frau und den Kindern zu sprechen, ohne die Kinder zu überfordern. Und von Frau Heimann zum Beispiel habe ich gehört, war es genau wichtig, direkt zu Beginn auch mit ihrer Tochter offen zu sprechen. Selbst als sie mit der Frage konfrontiert war, ist vielleicht eine gibt es eine Tumordiagnose, die eventuell sich in ein paar Tagen bestätigt.
Frau Mieler-Theuerkauf, wie ist das bei Patienten, die nicht so offensiv umgehen, die nicht dieses Ressourcenpotenzial haben, die aber natürlich genauso beansprucht sind und Hilfe brauchen? Genau. Gibt es da Methoden, wie man diese Menschen erreichen kann?
Na, im Grunde genommen ist der Ansatz, den die Psychoonkologie hat, immer ressourcenorientiert. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu der in Anführungsstrichen Psychotherapie mit Gesunden, die natürlich auch ressourcenorientiert ist. Das heißt aber, man guckt erstmal ganz primär, wo sind Stärken. Das können innere Stärken sein, das kann aber auch das Umfeld sein, die sozusagen erstmal eine Stabilität schaffen, die Quellen sind, woraus Betroffene Kraft schöpfen können. Und jeder Mensch hat solche Ressourcen. Manchmal sind die gar nicht bewusst oder sind verdeckt. Und wenn es zum Beispiel jemand mit niemandem spricht, dann würde man vielleicht auch im Gespräch schauen, was sind die Gründe, warum nicht gesprochen wird. Häufig sind es genau das, was auch ein bisschen angeklungen ist, ich möchte niemanden belasten. Und in der Regel ist es aber so, dass die Erkrankung da ist, die Belastung ist da. Und es ist wichtig, also dass dieses alte Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid, da ist schon was dran, dass wir merken, dass wenn man über die eigenen Erkrankungen, über die eigenen Belastungen spricht. Das muss man nicht mit allen tun, aber vielleicht mit einem guten Freund, mit einem Partner, Partnerin, dass das schon sehr entlastend sein kann. Und wir helfen auch, die richtigen Worte zu finden. Und es geht eben auch darum, zu schauen, eben, was sind die eigenen Bedürfnisse, was tut mir gut und auch wirklich ganz bewusst nach Ressourcen zu suchen, was einem in dieser Situation hilft und auch zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut. Und da kann die Psychoonkologie eben auch helfen.
Herr Marenholz, haben Sie dem noch was hinzuzufügen? Haben Sie sich das wiedererkannt mit diesen Ressourcen?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja genau der gleiche Punkt, den die Resilienz auch im Resilienztraining auch adressiert, nämlich das Aktivieren, was man im eigenen Umfeld zur Verfügung hat.
Das ist Ihnen offensichtlich gut gelungen und ich drücke Ihnen weiter die Daumen, dass alles gut verläuft und Sie das Leben genießen können. Danke für den Anruf. Und ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, der ja auch durchaus manchmal helfen kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht in einer Selbsthilfegruppe sich Unterstützung zu suchen. Und meine Kollegin Nadja Sattar, die war bei einer Selbsthilfegruppe von Prostata. Patienten und wir hören mal, was sie da gehört hat.
Wir haben es hier sehr gut, weil wir mit der Uniklinik Köln einen Kooperationsvertrag haben und wir sehr viele Dozenten eben einladen und ihnen bei uns Vorträge halten. Das ist immer jeden dritten Mittwoch im Monat und jetzt an diesem Montag machen wir immer Gruppentreffen mit Gruppengesprächen, die dann recht intensiv sind und auch relativ intim dann auch sind. Und wenn ich manchmal Anrufe von außerhalb bekomme, also von kleineren Orten, habe ich echt manchmal Horrorgeschichten, dass Urologen sagen, machen Sie Ihr Testament oder machen Sie noch einen schönen Urlaub und gehen Sie nach Hause. Das war ein Gespräch, was ich noch vor ein paar Wochen gehabt habe, weil die Versorgung eben in kleineren Orten nicht so gut ist.
Das war Wolfgang Rode, Vorsitzender der Prostata-Selbsthilfegruppe in Köln und hat uns, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gegeben, wie die Situation ist, auch unterschiedlich in der Stadt, auf dem Land. Wie ist das, wie wichtig ist das, Herr Flügel-Bleinhäuft? Verweisen Sie auch Patienten an Selbsthilfegruppen?
Also ich muss jetzt doch mal eine Lanze für die Ärzte brechen, nachdem so viel Negativschlagzeilen hier rüberkommen. Also es sind sicherlich die unrühmlichen Ausnahmen, die fallen natürlich eher auf als die guten Betreuungsangebote und Betreuungswege, die wir auch mit den Patienten zusammen gehen. Und von daher ist auch für uns wichtig, ganz entscheidend, mit welchen Ressourcen sind die Patienten aufgestellt. Wir fragen, wollen sie ihre Familie, ihre Ehefrau oder ihren Ehemann dazu holen oder ihren Partner, Partnerin. Also einfach aus dem langen Kenntnis der Patienten versuchen wir, diese hier aufzufangen und dann mit ihnen zusammen diesen Weg zu gehen, wobei wir halt über die rationalen Möglichkeiten verfügen, die wir halt den Patienten dann anbieten. Und da arbeiten wir durchaus auch im Netzwerk zusammen und auch mit der Psychoonkologie der Unikliniken Köln. Also das sind schon auch Wege vorgebahnt. Also die Negativschlagzeilen fallen zwar auf, aber sind nicht die Regel. Das genau. Doch mal zum Klarstellen.
Das ist wichtig zum Klarstellen. Frau Heimann, sind Sie mal auf den Gedanken gekommen, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen?
Ich hatte das mal überlegt, aber ich bin auch eher so ein Typ, ich spreche über alles ganz offen. Als ich wusste, dass ich halt an Brustkrebs erkrankt bin, jeden, den ich getroffen habe, wenn ich mit dem Hund unterwegs war auf der Straße, den ich kannte und mich halt gut auch kannten, habe ich gleich gesagt, so Leute, so und so sieht's aus, demnächst laufe ich hier nur noch mit Mütze rum. Ich bin da sehr aggressiv mit umgegangen, offensiv. Und
was haben wir Sie für Reaktionen bekommen darauf?
Die meisten waren erstmal betroffen, aber ich glaube, ich habe es denen sehr einfach gemacht, dadurch, dass ich halt offen war. Ja, hatten die gar nicht dieses Gefühl, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ja, es war einfach nur so, oh Mann, was ein Mist, was kann ich dir Gutes tun? Eine Nachbarin von uns, die, wenn es mir so ganz schlecht ging, die hat dann einfach mal Mittagessen für die Kinder gekocht. Ja, es war total toll, das brachte sie mir vorbei während der Chemo. Ne, das war einfach so. Ja, total selbstverständlich. Das war halt eine Zeit für alle da, auch für uns zu Hause. Die war blöd, aber hey, es läuft.
Haben Sie eine positive Erfahrung gemacht und viel Unterstützung bekommen? Eine Unterstützung. Ich möchte mal auf dieses auf Selbsthilfegruppen eingehen.
Ja, genau.
Sie haben ja gesagt, Sie haben es nicht gebraucht, weil Sie andere Unterstützungsfelder bekommen.
Genau. Also ich bin ja Physiotherapeutin und ich kenne mich da ein bisschen aus mit diesen Selbsthilfegruppen. Es ist manchmal sehr schwierig, dieses Klientel da. Es gibt welche, die sind sehr positiv und helfen sich und wollen einfach andere auch mitreißen und es wird alles wieder gut und komm, lass dich nicht hängen. Und es gibt aber auch welche, die sind sehr depressiv und ich zu meiner Situation damals war einfach so, nee, diese Leute möchte ich nicht um mich haben. Es war für mich ganz klar, nein.
Frau Mena-Teuerkauf, Sie sind nur noch bis 11 Uhr hier in unserer Leitung. Aber vielleicht können Sie uns noch sagen, Selbsthilfegruppen, für wen ist das eine Option und welche Chance besteht da, Hilfe zu bekommen?
Also Selbsthilfe ist super wichtig. Die Frage, für wen, kann ich nicht beantworten, weil das wirklich jeder selber ausprobieren muss. Also auch die richtige Selbsthilfe zu finden, was Frau Heimann eben gesagt hat, trifft es eigentlich wunderbar. Man muss gucken, ist das überhaupt was für mich? Und wenn ja, welche Gruppe tut mir vielleicht gut? Also bin ich eher so, dass ich so ein bisschen nach vorne gucke oder brauche ich auch ein bisschen, ich sag mal, so das Mitgefühl der anderen, die sagen, ja Mensch, irgendwie, das muss ich ein bisschen rausfinden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gruppen oder auch Initiativen, auch für junge Erwachsene mit Krebs. Und da kommt man nicht drum herum, mal das mal auszuprobieren und gucken, ob das einem hilft.
Das gibt es auch Studien darüber, die das belegen oder erforschen?
Ja, es gibt ja auch jetzt relativ neu eine Selbsthilfeprofessur in Deutschland von Professor Weiß in Freiburg. Es gibt Studien, aber gar nicht so viele, muss man sagen. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Selbsthilfe einen wichtigen Beitrag in der Versorgung leistet.
Ja, ja, vielen Dank, dass Sie uns gerne darüber Auskunft gegeben haben. Professor Anja Mehnert-Teuerkauf von der Leitung der medizinischen Psychologie und medizinischen Soziologie am Universitätsklinikum Leipzig. Und wir wollen gleich nach den Nachrichten weitersprechen. Wenn Ärzte einen Tumor diagnostizieren, wie gehen Sie mit diesem emotionalen Ausnahmezustand um und wo gibt es Hilfe? Sie können uns weiterhin kostenfrei anrufen unter 00800 4464 4464 oder uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sie löst bei vielen Menschen Fassungslosigkeit, Angst und Ohnmacht aus, die Diagnose Krebs. Und sie betrifft nie nur den Patienten allein, sondern beeinflusst auch sein komplettes Umfeld. Die Partner und die Kinder, Eltern und Geschwister, Freunde und Kollegen. Auch wenn dank medizinischer Fortschritte die Heilungschancen gestiegen sind, ist es immer auch ein emotionaler Ausnahmezustand, wenn Ärzte einen Tumor diagnostizieren. Darüber wollen wir noch bis 11.30 Uhr diskutieren, mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und mit Karin Heimann, Physiotherapeutin, die an Brustkrebs erkrankt war, und mit ihrer Tochter Arissa Gerulat. Außerdem mit Gudrun Bruns, Diplom-Sozialpädagogin und Leiterin der Krebsberatungsstelle Münster, sowie dem Kölner Internisten Dr. Christian Flügel-Bleinhäuft. Und weiterhin sind auch Ihre Erfahrungen gefragt im Umgang mit einer Tumordiagnose. Als Betroffene oder auch Betroffener, aber auch als angehörige Person oder sonst in irgendeiner Form mit dem Thema Verbundene. Vielleicht haben Sie auch Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen oder mit anderer psychoonkologischer Unterstützung. Was hat Ihnen geholfen? Rufen Sie uns an, kostenlos und auf Wunsch natürlich auch anonym unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Die hochmoderne Medizin versucht ja, den Tumor zu bekämpfen. Die Patienten müssen die Strapazen von Operationen, Chemo und anderen Therapien bewältigen, die vielen Ängste, ob jetzt alles gut ist oder ob es Metastasen gibt. Es gibt verschiedene Phasen, auch bei der Nachsorge, ein Bedürfnis nach guten Gesprächen, das haben wir immer wieder gehört, auch bei unseren Anrufen, um eine gewisse Lebensqualität zu erhalten. Frau Heimann, wie war denn dieser ganze Verlauf? Ja, Sie haben uns erzählt von Ihrer Diagnose, Sie haben uns auch erzählt von Ihrer Unterstützung, die Sie vor allem durch Ihre Tochter erfahren haben. Dann haben Sie eine Reha gemacht, Sie haben ja einen ganz langen Prozess gehabt und haben da ganz viele Kräfte mobilisieren müssen und auch Ängste durchlebt, vermute ich.
Ja, natürlich. Es war einfach so, ich habe auch versucht, das Leben möglichst normal weiterzuleben, auch schon für die beiden anderen Kinder, die kleineren. Das hat mir total geholfen, bis dann irgendwas, dann ist halt unsere mittlere Tochter, die hatte dann so einen Tick, ich möchte jetzt nicht sagen, was es war. Es war ziemlich schwierig, auf jeden Fall brauchte sie Hilfe und unser Sohn auch, mit dem habe ich immer Treppengespräche geführt, das haben wir so genannt, wenn er von der Schule nach Hause kam, total verzweifelt war, weil wieder irgendjemand mal was in der Schule gesagt hatte über Krebs oder sonst irgendwas, wie geht's deiner Mama? Dann haben wir Treppengespräche geführt und und dann haben wir einfach festgestellt, mein Mann und ich, hier kommen wir einfach nicht mehr weiter. Jetzt muss irgendwas passieren. Und ein guter Bekannter von meinem Mann, der kennt halt Frau Bruns sehr gut und der hat uns dann die Telefonnummer von der Krebsberatung von Frau Bruns gegeben. Und mein Mann hat dann gesagt, ich kümmere mich, ich rufe da an und mache einen Termin. Ja, und dann hat Frau Bruns uns wirklich 3 Jahre super begleitet. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür, weil sie hat irgendwie super Gespräche haben wir geführt und es war einfach so, sie hat auch ganz viel in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Mhm. Frau Bruns, das gebe ich ihr gleich an Sie zurück. Das heißt, Sie haben hier Frau Heimann sehr geholfen und vielen anderen Patienten auch. Und wie man hört, ja auch den Angehörigen, die ja auch extrem belastet sind. Vielleicht denkt man ganz als erstes gar nicht daran, dass auch Angehörige einbezogen werden in diese Beratung.
Man weiß aus Studien, dass Angehörige genauso belastet sind wie die Betroffenen selbst. Nur für Angehörige fällt es oft schwer, sich das auch einzugestehen. Sie haben das Gefühl, den Betroffenen unterstützen zu müssen, alle Energien einsetzen zu müssen, um die erkrankten Menschen zu stärken. Aber die emotionale Belastung ist für die Angehörigen genauso groß, weil sie auch nicht wissen, wie geht denn der Alltag überhaupt weiter.
Frau Gerulat, Sie als Tochter waren ja da gefordert. Sie haben Ihre Mutter stark unterstützt. Wo haben Sie Unterstützung gefunden? Sie haben schon gesagt, Ihre Freundin hat Ihnen geholfen. Aber es hat ja auch etwas mit Ihrer Lebensperspektive zu tun, mit Ihrer Ausbildung. Das ist ja, alle Bereiche sind ja berührt worden davon.
Genau, ich habe, ich mache meine Ausbildung auch zur Physiotherapeutin und ich habe das dann halt meiner Lehrerin erzählt, dass meine Mama halt an Krebs erkrankt ist. Und ja, ich habe dann halt auch öfters gefehlt in der Schule und dann kam halt irgendwann der Schulleiter auf mich zu, weil den allen aufgefallen ist, dass ich mich weniger konzentriert habe und kaum noch da war. Und hat mir dann halt das Angebot gemacht, ob ich nicht ein halbes Jahr halt aussetzen möchte. Und das habe ich auch dankend angenommen. Ich hatte auch erst Angst, das meinen Eltern zu sagen. Das war auch eine ganz große Überwindung. Und ja, im Endeffekt war ich sehr froh darüber, dass es machbar war. Und dass ich Mama halt so unterstützen konnte. Und ich habe halt wirklich hauptsächlich nur mit meiner Freundin darüber gesprochen oder halt mit Mama. Ja, um Mamas Gefühle dann mal rauszubekommen, darüber wollte sie nämlich nie sprechen, muss ich nochmal dazu sagen. Sie hatte immer offen, so wie sie gerade gesagt hat, über die Krankheit gesprochen, dass sie die hat, aber nie darüber, wie es ihr geht. Das hat sie nie gemacht. Das musste man ihr richtig aus der Nase rausziehen, ja.
Es geht vielen Betroffenen auch so, dass sie die Gefühle, die entstehen, auch erstmal fremd sind, auch in der Intensität, in der sie auftreten, fremd sind. Und das macht es manchmal besonders schwer, darüber zu sprechen. Und das, was schon mal gesagt wurde, keiner möchte die Angehörigen belasten. Und da ist es ganz wichtig, auch die richtigen Worte zu finden. Und da kann auch Beratung eine gute Unterstützung leisten.
Und zu der Gelegenheit, jetzt Klaus Römer aus Neustadt an der Weinstraße in die Diskussion einzubeziehen, unser nächster Hörer. Schönen guten Morgen, Herr Römer.
Guten Morgen.
Herr Römer, Sie haben auch Erfahrung mit Krebs.
Zweimal. Ich habe 2004 Prostatakrebs bekommen. Das habe ich zunächst sehr leicht genommen und bin eigentlich habe mein normales Leben versucht fortzusetzen und dann bin ich operiert worden und dann bin ich doch sehr stark erfasst worden von den psychischen Belastungen. Und in der Nachheilkur habe ich dann eine Kunsttherapeutin, per Zufall bin ich in die Behandlung gekommen und habe dann mit Malen mich aus der ganzen, aus diesem Dilemma rausgeholt. Ich habe also Tag und Nacht gemalt. Und dann bin ich auch darüber weggekommen und habe eigentlich meinen Alltag gelebt, bis ich dann 2009 erneut ins Krankenhaus musste, weil ich so furchtbare Rückenschmerzen hatte. Und dann hat man mich geröntgt und in der Neurologie und untersucht und wirklich 8 Tage alles mit mir angefangen. Und weil ich zufälligerweise auch mit immer wieder Husten, Bronchitis hatte und so weiter, habe ich mich intensiv untersuchen lassen. Und der Arzt sagte dann zu mir, ach, ich habe einen Lehrmeister, bei dem habe ich sehr viel gelernt. Dauert zwar sehr lange, aber gehen Sie mal mit Ihrem Rücken zu dem. Dann hat er mir die Anschrift gegeben, beziehungsweise dort angerufen. Und dann haben die ein halbes Jahr später bei mir angerufen und haben gesagt, ich müsste neue Röntgenaufnahmen mitbringen. Und dann bin ich in das gleiche Krankenhaus und habe dort neue Röntgenaufnahmen machen lassen. Und dann sagte die Röntgenologin zu mir, Ach, Herr Römer, ich meine, bevor Sie sich weiter mit Ihrem Rücken behandeln lassen, würde ich Ihren Krebs mal operieren lassen.
Das heißt, das war die Diagnose?
Ja.
Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Da bin ich heute noch von betroffen.
Sie haben vorhin erzählt, dass Ihnen die Kunsttherapie sehr geholfen hat. Ist das etwas, woran Sie vielleicht auch anknüpfen können, dass Sie sagen, das hat mir geholfen, vielleicht auch in dieser Situation jetzt gibt es Hilfe?
Habe ich dann auch wieder gemacht, aber in der Nachheilbehandlung gab es keine Gelegenheiten. Ich habe also dann meinen Laptop genommen und habe auch wieder versucht. Ich habe dann wieder versucht, künstlerisch am Laptop zu arbeiten, habe dann einen kleinen Kreuzweg erstellt unter dem Thema Sein Leiden, Mein Leiden.
Ich gebe das mal weiter, Herr Römer. Frau Bruns, wenn Sie das so hören, das sind ja natürlich, so wie Herr Römer, das sind ja extreme Situationen. Wenn man schon einmal einen Krebs hatte und dann wieder so eine Diagnose bekommt, wie gehen Sie damit um?
Also das sind natürlich Situationen, da kommen die belastenden Gefühle nochmal neu und nochmal intensivierter auf. Und die Art, wie Herr Römer die Diagnose erfahren hat, finde ich auch besonders schwer verdaulich. Ich finde schön, dass er für sich die Möglichkeit gefunden hat, künstlerisch tätig zu werden. Ich finde es aber auch gut, in solchen Situationen zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, um sich psychisch zu stabilisieren? Also gibt es jemanden, mit dem ich gut und offen sprechen kann? Gibt es vielleicht noch andere Entspannungsverfahren, die dazu beitragen können, ein bisschen zur Ruhe zu kommen zum Beispiel? Und sich gute Gesprächspartner suchen, entweder im Freundeskreis oder, wie gesagt, in Beratungsstellen bei Psychoonkologen oder auch Psychotherapeuten.
Ja, ein Angebot, was ja auch nicht immer vor Ort ist. Und wenn Menschen zum Beispiel keine Angehörigen mehr haben, wie kann man da eine Unterstützung finden?
Also es gibt ja als Angebote eben Beratungsstellen. Es gibt niedergelassene Psychotherapeuten. Da finde ich es auch schon deutlich geworden, es ist wichtig, dass die auch psychoonkologisch ausgebildet sind, weil die Situationen von krebskranken Menschen und deren Angehörigen sind einfach sehr besonders. Was es relativ flächendeckend gibt, sind eben Selbsthilfegruppen. Und da kann man auch Gesprächspartner finden, die sich mit der Situation auskennen. Das, was halt ein Unterschied nochmal ist zur Beratung oder Therapie, ist, dass es in Selbsthilfe darum geht, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und wenn man zum Beispiel zur Beratung geht, dann geht es wirklich um die eigene Situation und darum, was kann denn genau diesem Menschen helfen, im Alltag oder an Methoden zum Beispiel, um sich psychisch zu stabilisieren und das Befinden zu verbessern.
Vielleicht auch eine Möglichkeit für Sie, Herr Römer, da Hilfe zu bekommen. Das bringt uns noch so ein bisschen auf die Möglichkeiten, wie sieht das Umfeld, also wo kann man Unterstützung kriegen? Wir haben das vorhin auch schon erwähnt, Frau Heimann, Sie sind als Physiotherapeutin ja auch mit der Onkologie schon in Verbindung gewesen. Es gibt ja auch immer noch das Thema, wie kann man auch Unterstützung finden, wenn man zurückkehrt an den Arbeitsplatz? Wie sieht es da aus? Viele bekommen eine Diagnose, da stehen sie noch mitten im Berufsleben, haben, wie wir auch schon gehört haben, kleine Kinder möglicherweise. Wie kann man auch da Unterstützungsformen finden, dass auch der Arbeitgeber, die Kollegen da entsprechend, positiv bei einer Rückkehr diesen Prozess unterstützen. Vor allem über Ihre Erfahrung.
Ja, also ich muss ganz klar sagen, meine Kollegen und Kolleginnen, die sind super. Die haben zu jeder Zeit Rücksicht auf mich genommen. Ich sage immer, die fahren für mich extra ein Schonprogramm. Mit denen konnte ich auch von Anfang an offen über alles reden, auch wenn irgendwie wieder Nachsorgetermine da sind oder so und ich komme ein bisschen später. dann wissen die Bescheid, ich habe das vorher gesagt, es ist wieder soweit und ich komme dann zur Arbeit und das ist wirklich so, einer ist immer da, der fragt, und alles in Ordnung? Ja, und das ist jetzt dann kein Getratsch, aber das wird dann ganz dezent weitergeleitet an alle. Also wie gesagt, ich habe eine Wiedereingliederung gemacht und die sind wirklich meine Arbeitskollegen, Kolleginnen, die fangen mich super, super toll auf.
Ein sehr positives Beispiel. Frau Bruns, haben Sie auch Kontakt mit Menschen, die auch darüber reden, wie die Rückkehr in den Arbeitsalltag aussehen kann?
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Prozess. Also es gibt ja so eine Möglichkeit, auch stufenweise wieder in den Job einzusteigen. Gerade wenn man längere Zeit erkrankt war oder eine medikamentöse Therapie gemacht hat, kann man oft gar nicht einschätzen, wie belastbar man überhaupt ist. Also ist die Leistungsfähigkeit so wie vorher. Und da macht es oft Sinn, wirklich stundenweise immer mehr in den Job wieder einzusteigen. Und ich finde, das ist auch nochmal eine besondere emotionale Phase, also damit umzugehen, wenn sich Leistungsfähigkeit verändert hat oder mit Kollegen offen zu sprechen. Frau Heimann hat da sehr gute Bedingungen, weil die Kollegen sehr viel Verständnis haben. Aber man kann auch auf eine Situation treffen, wo vielleicht Kollegen nicht so leicht bereit sind, auch eine verminderte Leistungsfähigkeit abzufedern. Und da ist es ganz wichtig, auch mit möglichst offenen Gesprächen diesen Prozess zu gestalten. Und den begleiten wir auch sehr häufig bei Betroffenen.
An dieser Stelle möchte ich Uwe Fiesel aus Heidelberg am Telefon begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Fiesel.
Ja, einen sehr schönen guten Morgen.
Herr Fiesel, das Thema Diagnose Tumor berührt Sie inwieweit?
Ja, also meine Partnerin hat Anfang Dezember durch eine ganz routinemäßige Untersuchung bei ihrer Frauenärztin den Verdacht bekommen, dass da was ist, was weitergehend untersucht werden soll, hat am nächsten Tag bei der Radiologin einen Termin bekommen, eben das Prozedere, Abtasten, Ultraschall, Mammographie. Biopsie, also der Verdacht wurde bestätigt, es ist ein Brustkrebskarzinom und ja, das ist natürlich zunächst mal ein Schock, ganz klar, aber wir haben ein medizinisches Grundwissen und neben wirklich dieser emotionalen Belastung denke ich auch ein sehr kognitiv gesteuertes, logisches Vorgehen. Wir haben uns also informiert, konnten nach dieser Feststellung eben sofort einen, aber da muss man dazu sagen, einen Privattermin bei dem Leiter des Krebszentrums in Heidelberg bekommen, der uns, Dr. Sohn, der uns also wirklich sehr kompetent und sehr empathisch beraten hat. Und es wurden dort sofort weitere Biopsien gemacht, die eben die Art des Tumors weiter eingrenzen konnten. Und ich kann das also wirklich nicht bestätigen, die vielen negativen Erfahrungen, die da leider gemacht worden sind. Wirklich sehr, sehr positiv. Ich kann überhaupt das wirklich nur loben. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, nachdem im ersten Termin des Tumorboards im neuen Jahr der Fall dann behandelt wurde. Haben wir gestern das Gespräch mit der Ärztin aus dem Tumorboard gehabt und haben sofort anschließend eine zweistündige Beratung mit einer Cancer Care Krankenschwester gehabt im Krankenhaus, sehr, sehr kompetent, sehr empathisch und der Termin für die OP ist auch schon fixiert, 30. Januar. Also das ging alles sehr schnell, sehr kompetent, sehr empathisch. Und ich kann den Leuten wirklich, die davon betroffen sind, Mut machen, informieren Sie sich, neben der ganzen psychischen Belastung bleiben Sie cool und sehen Sie das Ganze, wenn Sie es nicht selber sehen können, haben Sie hoffentlich jemand im Familien- oder Bekanntenkreis. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber der das Ganze als Projekt betrachtet. Informationen, die ja sehr individuell sind, Entscheidungen treffen und ganz zügig vorangehen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Fiesel, dass Sie uns ja diese Erfahrung geschildert hat und auch haben und auch, glaube ich, Mut gemacht haben für andere Betroffene, wo es Hilfe gibt und wie sie die finden. Und ich drücke Ihnen und Ihrer Partnerin die Daumen, dass alles gut geht weiterhin und möchte das weitergeben. Da hat natürlich dieser Hörer, hat Herr Fiesel, das Glück, in einer Stadt wie Heidelberg zu leben, kann man vermuten, wo eine gute Anbindung ist an einer Universitätsklinik. In Münster, Frau Bruns, ist das ähnlich. Herr Flügel-Bleinhäuft hier in Köln wahrscheinlich auch. Sind Großstädte, die an Universitäten angebunden sind, doch die, die einfach besser, wo man besser aufgefangen ist, von vornherein vom Angebot her?
Also Großstädte sind da sicherlich gut aufgestellt, aber es ist ja an den betreuenden Ärzten, entsprechende fachkompetente Zentren auszuwählen und den Patienten zu empfehlen, zu denen man dann vielleicht auch aus den ländlichen Regionen einen etwas weiteren Weg in Kauf nehmen muss, aber fachlich halt sehr gut versorgt ist. Und von daher ist sicherlich der Gedanke, hochkompetente Krankenhäuser zu haben, die einen vielleicht etwas weiteren Anfahrtsweg haben, aber die den Patienten vorzuschlagen, gut. Also für eine gute Diagnostik, für eine gute Therapie, gute Betreuung kann kein Weg zu weit sein. Und das muss man zusammen mit dem Patienten dann auch entsprechend erörtern. Und manchmal ist es ja auch so, dass sehe ich auch hier in Köln, dass die emotionale Anbindung an ein Krankenhaus vielleicht da ist, aber nicht die Expertise. Und wenn ein Pankreaskarzinom dann nur einmal im Jahr operiert wird, ist das etwas anders, als wenn das in einer großen Klinik mehrfach in der Woche gemacht wird. Und da den Patienten dann hinleiten, wo er die beste Betreuung bekommt, ist sicherlich auch unsere Aufgabe.
Frau Bruns, wenn man jetzt unseren Hörerinnen und Hörern was an die Hand geben möchte bei Fragen, wo kann man sich hinwenden? Wo gibt es Anlaufstellen, wo man sagt, hier kann ich eine erste Hilfe finden und vielleicht auch dann in meiner Region gucken, was es an Angeboten gibt?
Also das Deutsche Krebsforschungszentrum hat einen Krebsinformationsdienst, der im Internet auch viele hilfreiche Informationen zugänglich gemacht hat. Dort gibt es zum Beispiel auch einen Adresswegweiser, wo man Krebsberatungsstellen finden kann, wo man Selbsthilfegruppen in der Nähe finden kann oder auch psychoonkologisch geschulte Psychotherapeuten. Und sie haben auch ein telefonisches Beratungsangebot, das im Prinzip allen Menschen bundesweit zur Verfügung steht. Wobei es natürlich noch mal eine andere Form von intensiverer Unterstützung ist, wenn es persönliche Gespräche auch über längere Zeit geben kann.
Also auf diese Angebote werden wir auch noch weiter hinweisen. Frau Heimann, wenn Sie etwas anderen Betroffenen irgendwas auf den Weg geben wollen, wenn Sie so eine Diagnose bekommen, können Sie im Nachhinein sagen, das hat mir geholfen oder das ist das, was ich daraus mitnehme?
Ja, also was ich daraus mitnehme, ist ganz einfach, wirklich immer offen und ehrlich sein. Also wirklich versuchen, das nach draußen zu tragen, auch wie man sich fühlt. Und wenn man gefragt wird, wie fühlst du dich, auch wirklich versuchen, ehrlich zu antworten, habe ich nicht immer geschafft. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und und wie gesagt, also eine Krebsberatungsstelle, das ist auch super wichtig, also für mich jetzt. Und wie gesagt, immer offen sein.
Frau Gerula, als Angehörige, was geben Sie anderen mit? Was sind Ihre Erfahrungen?
Also auf jeden Fall jemanden suchen, mit dem man sich austauschen kann, beziehungsweise selber seine Gefühle mitteilen kann und nicht alles in sich reinfressen, wie man sagt, sondern wirklich auch, wie die Betroffenen selber alles rauslassen.
Das
hat mir auf jeden Fall ganz viel geholfen.
Ja, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen mit als Schlusswort in diese Runde. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen, Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle Münster, Dr. Christian Flügel-Bleinhäuft, Internist in Köln und auch an Karin Heimann, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter Larissa Gerold so offen über Ihre Tumordiagnose gesprochen haben und wie sich Ihr Leben dadurch verändert hat. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die mit ihren Anmerkungen und Erfahrungen mit diesem emotionalen Ausnahmezustand die Diskussion bereichert haben. Und ich möchte am Schluss Schluss noch aus einer E-Mail zitieren von einer Hörerin. Sie schreibt, manchmal erzähle ich älteren Wanderern, die ich unterwegs treffe, dass ich Lungenkrebs hatte. Das tue ich, um Hoffnung zu verbreiten und die Angst vor einer etwaigen Krebsdiagnose zu reduzieren. Abschließend sage ich dann immer, Krebs ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Winke noch einmal und nehme den nächsten Gipfel in Angriff. Das vielleicht als Schlusswort heute. Sie können wie immer diese Sendung nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Und auf der Seite zur heutigen Ausgabe der Lebenszeit finden Sie auch noch weitere Angaben zu Informations- und Anlaufstellen, die Ihnen weiterhelfen können. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs. Machen Sie es gut. Ihnen noch einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.